Unternehmer Jam Sessions.
Wenn wir beraten, werden Erfolgsleitern zum Fahrstuhl. Und wenn du mitfährst, wäre das arschcool. Eine Hip-Hop-Line angelehnt an, richtig, Blumentopf. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ihr könnt uns wieder bewundern auf YouTube, live in Farbe. Könnt ihr uns sehen und natürlich hören auf allen Audio-Plattformen, wo ihr das gern möchtet. Und wir holen eine Folge nach, die wir eigentlich schon irgendwie vor 4 Wochen, glaube ich, machen wollten.
4 oder 5 Wochen, ja.
Da musstest du leider krankheitsbedingt absagen. Und wir wollten eine sehr schöne Folge machen, weil wir verkünden wollten in dieser Folge, was ich dann in einem Post getan habe, dass wir ab sofort zusammen sind.
Oh.
Wie Animus sagen würde, pause. Wir haben gemeinsam, was man macht, wenn man sich neu selbstständig macht, erstmal eine GmbH gründen. Wir haben eine GmbH gegründet und beraten ab sofort als gleichberechtigte Partner.
Ja, wo ich mich sehr darüber freue.
Genau. Existenzgründer und Unternehmer. Eigentlich bleibt alles
so
beim Gleichen.
Ja.
Nee, beim Gleichen erstmal, was die Beratungstätigkeit angeht. Noch, muss man sagen. Wir haben ja viele coole Ideen,
ja,
wo wir, glaube ich, schon mal vor 2 Jahren in irgendeiner Silvesterfolge drüber gesprochen haben.
Ja, in der allerersten, glaube ich sogar.
Ja, ich bin ja nicht immer so umsetzungsschnell. Das war noch nie so meine Riesenstärke.
Gut, dass ich es bin. Ne?
Und genau. Eigentlich seit dem 2.10. sind wir gemeinsam.
Yes.
Zusammen. Was ist seitdem passiert? Wir waren parallel im Urlaub. Du warst krank, ich war krank.
Eigentlich ist perfekter Start, ja.
Ist 4 Wochen lang nichts passiert.
GmbH ist eingetragen.
Seit heute.
Seit gerade.
Glückwunsch an uns beide.
Ja,
GmbH ist eingetragen. Jetzt kann es losgehen. An alle unsere Kunden draußen. Jetzt können wir Rechnungen schreiben.
Weglaufen.
Rechnungen kommen, es geht los. Ich habe mir überlegt für diese Folge, wir sind ja immer noch, oder ich bin immer noch so ein bisschen in den Feierlichkeiten von Unternehmer Jam Session 2 Jahre, laufe hier noch halb trunken, also nicht alkoholmäßig, sondern voll der Freude durch die Gegend, und wir lassen den Podcast immer noch feiern, und du hast ja mitbekommen, ich habe ja dazu aufgerufen, weil du auch Fragen mir selber gestellt hast, dass mir Menschen, die mir nahestehen, zu denen ich in irgendeiner Art und Weise eine Verbindung habe, Fragen stellen dürfen, sollten, mussten.
Ich wollte gerade sagen, mussten. Sagen wir mussten, ja.
Und ich wollte sie in so 2, 3 Podcast-Folgen beantworten. Wahrscheinlich werden jetzt gefühlt 10 Podcast-Folgen drauf. Was ein bisschen daran liegt, dass ich auch einfach immer zu viel labere. Und deswegen habe ich mir gesagt, da wir jetzt mal runterkommen müssen von diesen Fragen, machen wir das auch in dieser Folge, wenn du nichts dagegen hast.
Ich,
weil wir könnten natürlich auch lang und breit über Pläne erzählen, die wir erst wieder in 4 Jahren umsetzen.
Wir können über einen Plan sprechen, dass das Coaching kommt, aber nein, wir können natürlich gerne die Fragen machen, alles fein.
Coaching ist da, muss man sagen, kommt ja gar nicht, ist
ja
schon da.
Ich
hatte gestern einen Coaching-Termin tatsächlich. Von daher, ja, jetzt haben wir es angeteasert. Eigentlich haben wir es ja schon immer gemacht, dass wir auch Menschen, die wir bei der Finanzierung begleitet haben, dass wir denen anbieten, wenn sie denn wollen, dass wir sie über die Gründung hinaus weiter auch betriebswirtschaftlich begleiten.
Genau.
Im Regelfall 6, 12, also im Regelfall eigentlich eher 12 Monate.
Macht mehr Sinn, ja.
Und mit denen so Themen wie Soll-Ist-Vergleich machen, um zu erkennen, kommen irgendwelche Liquiditätsengpässe, ist das, was man geplant hat, gerade auch was Kapitalbedarf angeht, ist das aufgegangen, wurden alle Mittel abgerufen, die vereinbart wurden, beim Mittelverwendungsnachweis unterstützen und so weiter.
Genau.
Und haben auch, dürfen wir den Franchisegeber nennen, mit Sicherheit.
Ach klar.
So haben auch einen Franchisegeber gewonnen, mit dem wir das fix für alle neuen Franchise-Nehmer machen. Ist ja in deinem Beritt, das Eli de Fee.
Genau.
Ja. Würde jetzt gerne die Tasse hochhalten, habe aber nur eine Becks-Tasse dabei.
Ja, ich auch. Die Eli de Fee-Tasse steht zu Hause. Ja.
Sorry, Okan, dafür. Aber unsere ist einfach schöner. Was soll man sagen?
Das hast du jetzt gesagt. Bei dem steht der Name von uns drauf.
Das stimmt.
Ja.
Auf jeden Fall, genau. Dort machen wir es schon fix für jeden Franchise-Partner, der ins Rennen geht. Haben auch 1, 2, 3 andere Franchise-Systeme, für die das sehr interessant ist. Und generell bieten wir es natürlich jedem an, der da Unterstützung braucht.
Ja, also in meinem Fall auch noch das Therapiezentrum, das ich begleitet habe. Die haben auch gesagt, also Maria und Christina wollten auch unbedingt, dass wir das erste Jahr noch dabei bleiben. Weil ganz viele, die sich selbstständig machen, halt einen kaufmännischen Blick gerne mal schnell verlieren und operativ funktionieren, aber kaufmännisch oft dann Probleme haben und gesagt haben, die wollen dann halt, weil wir eh schon im Thema sind, in den Zahlen sind, dass wir dann da unterstützen, genau.
Ja, genau. Und für Daniel, also für von Grase machen wir es auch. Ja, tatsächlich auch. Er ist proaktiv da auf mich zugekommen. Also es scheint eine Dienstleistung zu sein, die auf jeden Fall ein Bedürfnis im Markt hat.
Auf jeden Fall.
Ich halte sie auch für sehr, sehr sinnvoll. War ein bisschen lieblos jetzt runtergeleiert. Irgendwie
ein bisschen, ist mir
aufgefallen.
Die Leute interessiert es ja auch nicht so. Wir machen gleich die Fragen.
Das war, weil ich so in diesem Fragen-Hype drin bin.
Ja, deswegen, wir halten die Fragen
jetzt. Eine total geile Überraschung für dich habe. Und ich überlege jetzt, womit wir anfangen. Damit fangen wir an auch tatsächlich. Ich habe nämlich, was du nicht weißt, und das ist jetzt nicht so ein Harald-Schmidt-Show-Ding, du weißt es wirklich nicht, weil ich es dir nicht gesagt habe. Sei es hat jemand gepetzt. Das ist so ein bisschen wie in dieser Sendung Zimmerfrei. Ich weiß nicht, ob du bist wahrscheinlich zu jung für, die du kennst.
Hey, nee, das habe ich mit meinem Opa geguckt.
Ah, sehr, sehr gut. Ja. Wo auch immer ein Gast am Start war und dann wurden ja immer irgendwie so Videos eingeblendet und irgendwelche Leute haben was zu diesem Gast gesagt. Keine Sorge, das haben wir jetzt nicht.
Okay.
Aber ich habe nicht nur nach Fragen für mich gebeten, sondern auch nach Fragen für dich, die gestellt werden.
Ja.
Und da habe ich auch ein paar dabei, sind auch auf dem großen Zettel.
Weil die schwieriger sind?
Weil ich einfach die kleinen Karteikärtchen waren aufgebraucht.
Ach so.
Weil ich musste hier schon, wie man sieht, meine Einkaufszettel hinten drauf schreiben.
Ich hätte sonst gefragt, was Toilettenpapier jetzt mit unseren Fragen zu tun haben könnte.
Tee, Kaffee, Lebkuchen. Da bin ich auf jeden Fall mit meiner Tochter einkaufen gegangen. Genau, und Toilettenpapier. Batterien, Honig, Seife. Das ist der richtige, interessante Content. Sascha Mössinger fragt. Liebe Grüße an Sascha auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Den sehen wir auch irgendwann.
Am 11.11.
sehen wir. 11.11. Cool.
Aber nicht zu Karneval.
Nicht zu Karneval?
Nein. Nee.
Verkleiden wir uns erfolgreich Berater. So, Sascha Mössinger fragt, was macht dir an deiner Arbeit Spaß? Ist der erste Teil der Frage. Mhm. Und was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten?
Oh Gott, schwierige Frage, die zweite. Also die erste ist, mir macht es unheimlich Spaß, Menschen zu helfen. Das war mein Leben lang schon so. Das hat in Kindertagen angefangen. Und ich selber habe einen großen Leidensdruck gehabt, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich nicht gut beraten wurde, nämlich gar nicht, und mir alle nur zugesprochen haben. Und mir macht es halt einfach Freude, den Leuten ein realistisches Bild zu zeigen. Auch wenn es manchmal negativ ist, da freuen die sich dann trotzdem drüber. Und mir ist es ein Grundbedürfnis, Menschen zu helfen. Gleichzeitig kann ich dann damit meine wirtschaftlichen Stärken vereinen und das macht unheimlich Spaß. Die Freiheit, die Dankbarkeit der Gründer, das erfährst du ja auch sehr oft, glaube ich, ist unheimlich auch befriedigend. Das ist toll und das macht mir sehr viel Freude. Beim 18-jährigen Ich, ja, dem würde ich, da würde ich sehr tief reingehen müssen, aber oberflächlich würde ich sagen, nicht so viel Wert auf gesellschaftliche Normen zu legen, weil ich sehr oft falsch getrieben war in meiner gesamten Zeit von 18 bis 30, Mitte 30, das ist jetzt erst gekommen, dass ich da einen Persönlichkeitsentwicklungsschritt gemacht habe, der wahrscheinlich leichter gewesen wäre, wenn ich das mit 18 schon gewusst hätte, dass halt ich mein Ding machen sollte und nicht, dass andere Leute mir sagen, was ein gutes Ding wäre, sei es Eltern, sei es irgendwelche von außen, sondern dass ich meiner Leidenschaft und meiner Freude in hergehe und nicht das, was ich denke, was die Gesellschaft von mir erwartet. Ich glaube, das ist so das.
Der ist eine super geile Antwort, definitiv. Habe ich mich auch ganz viel beschäftigt in den letzten Wochen und Monaten. Also du weißt ja, ich mich sehr viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und so auch,
auf jeden Fall,
auch reflektierend mit meiner eigenen Selbstständigkeit und so entwickelt habe. Und da erfährt man ja immer wieder und hört es auch in ganz vielen Podcasts, dass echt ein riesen, ich nenne es mal Problem ist, weiß ich, aber ja, schon so ein Ding ist, dass man sich eher von Dingen leiten lässt, wie andere einen sehen oder wie andere denken, was für einen gut wäre, anstatt man einfach das macht und ausprobiert, worauf man wirklich selber Bock hat und auch den Mut dafür hat, das einfach zu tun. Also von daher, coole Antwort.
Und da dazu einzuwerfen, genau das ist das Thema. Ich als Pastorensohn, der jetzt einen ganz anderen Weg beschritten hat als sein Vater, nämlich Beamtenkarriere und alles. Ich bin ja auch Vater und ich versuche das meinem Sohn halt mitzugeben, weil ein Satz, der mich sehr geprägt hat als Kind und auch bis in die mittlere Phase, ich sag mal bis Mitte 20, ist, das macht man nicht. Weil das von meinen Eltern halt immer so, also kein Angriff an meine Eltern, ne? Das ist einfach so, aber dieser Spruch ist halt, entsteht ein gesellschaftlicher Druck, der einfach nicht da ist. Und das war halt für mich ein so negativer Satz, das ist mir erst nachher bewusst geworden, weil es halt einfach Blödsinn ist.
Ja, ja, sehr cool. So, jetzt kommt Okan von Eli die Fee. Sorry mit den Tassen, die sind sehr schön. Außerdem haben wir uns sehr gefreut, dass wir sie bekommen haben.
Ja.
So, Frage ist, wie geht man mit Bankern um, die ihren Job nicht richtig machen und unprofessionelles Verhalten an den Tag legen? Coole Frage. Ich weiß jetzt gar nicht genau, warum er bewusst diese Frage stellt. Mir fällt direkt ein Ereignis ein, was du mir mal erzählt hast.
Genau, da musste ich gerade auch dann denken. Meine beiden Wuppertaler Gründerinnen.
Genau.
Hatten ich einen ganz, ganz unprofessionellen Banker, der war fürchterlich. Und das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Also ich habe das dann einfach professionell durchgezogen. Wenn der hat meine beiden, das waren zwei junge Mädels, die wirklich unheimlich erfolgreich jetzt sind und super, super toll und motiviert waren, muss man dazu sagen. Und das lag mir wirklich am Herzen, dass das gut funktioniert bei denen. Und das war ein, Entschuldigung, nicht so netter, also ich muss ja wirklich aufpassen, was ich hier sage, ne? Aber er war einfach ein Arsch, Entschuldigung. Und der hat sich so verhandelt, wirklich chauvinistisch, gesagt, was wollen die denn da? Also gar nicht, der hat mehr mit mir gesprochen als mit den beiden und hat so wirklich diese arrogante Banker-Attitüde rausgehauen und gegen Frauen und können ja nicht und wenn die Kinder haben wollen und so diese ganze Palette Klaviatur des gespielt, die nicht gut ist. Und ich habe das durchgezogen, professionell, muss ich sagen. Aber habe sofort gesagt danach, wir gehen zu einem anderen Banker, weil ganz wichtig ist, dass die Gründer sich auch mit dem Banker einen Partner an die Seite holen und nicht nur als Geldgeber sehen, weil gerade in schwierigen Phasen ist es sinnvoll, eine gute Bank zu haben. Das heißt, ich würde immer sagen, wenn man einen unprofessionellen, schlechten Banker hat und es ist nicht die einzige Option, die man hat, woanders hingehen. Weil man muss sich auch gut fühlen bei der Finanzierung. Wenn es jetzt so ein One-Shot ist, weil es die letzte Chance ist, dann muss man es vielleicht mal fressen und schlucken und Klappe halten, aber sonst ist es absolut sinnvoll, dann eher nochmal die Bank zu wechseln, die 2-3 Wochen in Kauf zu nehmen, die es dann länger dauert, aber mit einem guten Gefühl auch dann in die Bank zu gehen.
Ja, es würde mich noch interessieren, du hattest einleitend gesagt, das unterscheidet uns von uns beiden.
Du hast mir damals gesagt, pass auf, genau. Ja, ich bin ja der Junior und du hast einfach die Erfahrung und du bist einfach viel sicherer in deinem ganzen Auftreten. Mittlerweile weiß ich nicht, aber damals war es halt so, ich wollte halt immer den richtigen Job machen und du hast gesagt, da war es zu mir, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich wäre einfach gegangen, hätte ihm gesagt, mit so einem Arschloch spreche ich nicht, so ungefähr. Ja. Und ich glaube tatsächlich, du würdest gehen in so einer Situation und ich halt nicht.
Ja, weiß ich gar nicht. Vielleicht habe ich es nur als Spruch rausgehauen.
Ja, gut, kann bei dir auch sein, ja.
Ich weiß nicht mehr genau, wie die, kann bei mir auch so sein. Ich weiß gar nicht mehr, die Situation war, aber es war, glaube ich, das erste Bankgespräch. Ne? Also,
es war meins?
Nee, generell für,
ach so,
von den beiden. Also es waren noch mehrere Eisen im Feuer.
Genau.
Also wenn noch mehrere Eisen im Feuer gewesen wären, weiß ich nicht, ob ich das mich jetzt auch zu Ende geführt, das Gespräch tatsächlich. Aber die Situation war ja noch, da war ja noch so ein Juniorberater dabei, ein Bankberater, ne? Da war ja noch dieses Kompetenzgerangel zwischen den beiden und ich zeig dir mal und du hast mir noch erzählt die Situation, wo dann dieser ältere Berater gesagt hat und auch so auf sie gezeigt hat, die soll mir das dann schicken, ne? Also das ist ja so respektlos und das ist einfach, man muss sich als Gründer, Gründerin nicht so behandeln lassen in Bankgesprächen. Man ist kein Bittsteller, das ist ja auch etwas, was wir ganz oft runterbeten. Ja. Man ist kein Bittsteller, man will gemeinsam Geschäft machen und auch die Bank möchte ein gutes Geschäft machen und da redet man einfach respektvoll und mit Werten und das macht einfach gar keinen Sinn. Aber ich hatte noch ein Erlebnis mit der gleichen Bank, da mit dem Juniorberater. Ja. Ich weiß gar nicht mehr.
Durfte er dann alleine reden? Oder?
Wie er heißt? Nee, wir haben gar nicht groß miteinander geredet. Wir warten noch heute auf einen Terminvorschlag deiner, ihrerseits, der bis heute nicht gekommen ist. Das ist jetzt ein Jahr her.
Oh Gott.
Also er hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Ah, ne? Also zuletzt geghostet fühlte ich mich so von Marc, aber...
Gut, das können viele sagen.
Ich meine jetzt unseren Ingenieur Marc. Bei Marc, Tjof weiß es ja.
Oh, ich meinte Marc Tjof tatsächlich.
Marc, schöne Grüße. Liebe Grüße Marc, an der Stelle. Ja, aber... mir ist es tatsächlich aufgefallen, also du hast ja schon gesagt, ich bin der Seniorberater,
ja, genau.
Also nicht, dass mir das wichtig ist, aber ich mache es ein Weilchen länger, dass also die Bankenlandschaft sich schon sehr verändert hat, was so wirklich, ich würde es jetzt auch mal als Professionalität beschreiben, aber was auch so Werte, Zuverlässigkeit und sowas angeht, das hat echt schon hart nachgelassen, ne? Muss man echt mal sagen. Also wie lange man manchmal auf Rückmeldungen wartet, dann gibt es gar keine Rückmeldung. Dann gibt es irgendwie so eine unprofessionelle Antwort. Furchtbar einfach.
Also, ja, da hast du mehr Erfahrung als ich, das stimmt. Ich hatte nur einen ganz schlimmen Banker mit einem schwierigen Fall und das war unsere letzte Möglichkeit. Und der hat sich teilweise einfach einen Monat nicht gemeldet auf eine Rückfrage. Ein Telefon nicht ans Telefon gekriegt und die Gründer warten ja auch. Und das Problem war, alle hatten abgesagt. Er hat gesagt, er begleitet's. Und wir mussten dann halt am Ende, ich glaube, 5 oder 6 Monate warten, bis er den Fall durchbekommen hat. Und jetzt habe ich noch einen Fall bei dem liegen, weil der Chef den wieder darüber gelegt hat. Habe ich schon gesagt, naja, wir müssen woanders hingehen.
Ja, aber ich glaube, da ist es halt auch wieder wichtig für all die Gründer da draußen, dass die dann wirklich einen Berater jetzt an ihrer Seite haben, ob wir das sind oder andere, die das auch so ein bisschen einordnen und dann da auch mal aufmunternd sind für den eigenen Kunden, aber dann auch selber da hinterher sind, weil wir vielleicht nicht so eine emotionale Befangenheit dann in dem Moment haben. Ne? Beim Gründer oder Gründen ist es ja ganz häufig dann so, für die sagen, oh, das ist meine letzte Chance, da muss man und dann sind die automatisch nervös und dann können wir da ein bisschen neutraler auch sprechen.
Und gerade Ruhe reinbringen, das ist ja der Grund, warum wir Bankgespräche überhaupt begleiten, weil es halt einfach eine gewisse Gelassenheit mit reinbringt, weil wir emotional nicht verbunden sind. Das war bei den Wuppertaler Gründerinnen auch so. Wir sind danach ins Extrablatt gegangen und haben noch eine Stunde gesessen und ich habe das Gespräch eingeordnet für die beiden. Ich war ja auch sehr unerfahren, das war vielleicht mein 5. Bankgespräch oder so. Und ich habe noch an dem Tag oder während die dabei waren, einen neuen Termin gemacht mit einer anderen Bank und gesagt habe, wir gehen einfach woanders hin, egal wie die sich entscheiden. Ja. Einfach damit die mit einem guten Gefühl nach Hause gehen können.
Ja,
weil die waren völlig, die sind ja fast heulend da rausgegangen. Also heulend übertrieben, aber die waren völlig sauer, frustriert, alles. Das war wirklich nicht schön, ja.
Ja, ist ja dann auch bei einer anderen Bank finanziert worden.
Das leichteste Bankgespräch, bisher 5 Minuten hat es gedauert.
Das ist crazy, ne? Aber ich finde das auch immer schön zu sehen für die Gründenden, wenn die mal so diesen, wir erzählen denen das ja auch immer in der Vorbereitung und so, wie sowas sein kann. Ich sage immer, ne, Bankgespräch, ne, also die eine Bank sagt ab, die andere sagt trotzdem dann zu.
Ja.
Und wenn man dann so komplett gegensätzliche Gespräche hat, das ist echt immer schon faszinierend.
Ja, musste ich ja selber lachen. Dann saßen wir bei der anderen Bank und der sagt, da steht ja alles im Plan, ich habe den KfW-Antrag ausgedruckt, hier fertig.
Ja.
War echt cool.
Aber an sich ist es besser, es passiert so rum, weil wenn die direkt auf dieses total easy Bankgespräch laufen, dann denken die, es wäre immer so easy.
Ja. Und das ist ja leider nicht. Ja.
Ich finde das ganz gut, weil dann ist das schon mal eine erste Hürde, die so zu gehen haben, eine erste Herausforderung.
Ja.
Ich hatte einen total seltsamen Bankkontakt jetzt. Das war oben im Norden mit einer Zoo- und Co-Finanzierung. Und die hat total schnell reagiert auf die Anfrage, also super schnell. Dachte ich auch, ey, richtig cool. Und dann waren wir leider ein bisschen, weil wir erst noch was anderes checken mussten, ein bisschen langsam, sag ich mir, hab dann eine Woche später hab gesagt, ja klar, können wir machen, den und den Termin. Hab so gefragt, ne, können wir auch online und weil viel Anreise und so. Hat sie nicht drauf reagiert. Habe ich angerufen, irgendwie ein paar Tage später. Dann erinnert sie sich auch, ja klar, sie schaut nochmal, sie meldet sich auf jeden Fall. Hat sich nicht mehr gemeldet. Und wieder Zeit ins Land geflossen, ich sie angeschrieben, sie sich nicht mehr reagiert, versucht anzurufen, keiner ans Telefon gegangen. Finde ich auch immer geil, wenn du bei einer Bank rufst, geht nirgendwo einer ans Telefon.
Ja, ist aktuell wirklich schlimm.
Und dann ist aber die Gründerin auch sehr engagiert, die hat auch parallel da immer angerufen und hatte dann einen Arbeitskollegen dran, der dann gesagt hat, der ist im Urlaub. Dann war sie erstmal 2 Wochen im Urlaub. Dann haben wir nach dem Urlaub mit ihr gesprochen oder hatten Kontakt. Erst die Gründerin wieder. Und da war es so, dass die Bankerin der Gründerin dann gesagt hat, ja, schaue ich mir an, meld mich morgen. Meldung ist nie erfolgt.
Super.
Dann habe ich sie wieder angeschrieben, weil sie auch telefonisch nicht erreicht hatte. Und mir hat sie dann einfach zurückgeschrieben, ja, sie hat den Fall an einen Kollegen weitergegeben. Der wird sich kümmern. Da habe ich mir gedacht, okay, krass. Dann der Kollege mir sehr schnell auch wieder geschrieben und hat gesagt, ja, er hat die Unterlagen bekommen, ist ja sehr umfangreich.
Ja, das ist ja häufiger mal ankündigt.
Er wird sich anschauen, er braucht aber roundabout 1 bis 2 Wochen, bis er sich meldet.
Das ist ja,
ja
okay.
Fand ich auch okay. Einen Tag später hat er geschrieben, hat abgesagt.
Okay.
So, und da muss man doch jetzt kein Prophet sein, dass der sich innerhalb von einem Tag nicht die Unterlagen angeguckt
natürlich
hat.
Natürlich nicht, nein.
Also zumindest nicht in der Tiefe, auf der er sagt, nee, er begleitet das jetzt nicht weiter. Und was dann völlig abstrus ist, also ich sage jetzt mal nicht, welche Bank das ist, aber aus der gleichen Bank hat die Gründerin noch in der ganzen, ich versuche die Ansprechpartnerin zu erreichen, Kontakt zum anderen Banker bekommen.
Ja.
Mit dem hat sie gesprochen und der Banker, der sitzt auch in einer anderen Stadt, ist aber derselbe Verbund, hat gesagt, boah, er kann seinen Kollegen da überhaupt nicht verstehen. Er kann ja innerhalb von einem Tag nicht so eine Entscheidung treffen. Er guckt sich das ganz normal an und sieht erstmal alles gut aus, was sie so beschreiben. Ja. Und wir wissen auch nicht, wie es ausgeht, aber da sind wir noch im Prozess. Aber das ist einfach, ich empfinde das als hochgradig unprofessionell.
Ist es, also, ne, absolut. Also, aber es ist ja auch extrem komisch. Normalerweise wird jeder, also dass sie es überhaupt machen, mein Eindruck ist, wenn irgendwie eine Bank schon mal was abgesagt hat, auch wenn es ein Verbund ist und eine andere Stadt, dann fasst das kein anderer an aufgrund von Kompetenzgerangel. Finde ich ja cool, dass er es macht.
Hätte ich auch vermutet. Ja. Hätte ich auch vermutet, aber er macht es auf jeden Fall erstmal. Also von daher gut. So, Okan, Frage beantwortet, check. Jetzt kommt von Ugur. Schöne Grüße auch an der Stelle. Ich habe ihm sehr viel Props in der letzten Podcast-Folge, die wir zumindest aufgenommen haben, ich weiß jetzt nicht, welche zuerst rauskommt, gegeben, weil Ugar, vielleicht siehst du es, du kennst ihn gar nicht so lange wie ich, aber ich hatte es dir schon mal gesagt, ich sage es einfach nochmal in dieser Podcast-Folge. Ich kenne ihn ja seit 2019 mit seiner ersten Finanzierung und ich finde, Ugar ist ein Mensch, der eine so krasse persönliche Weiterentwicklung gemacht hat. Also sowohl persönlich als auch unternehmerisch, ist einfach crazy und alles im positiven Sinne.
Extrem, ja. Also ich habe ihn ja nur jetzt 2,5 Jahre, 3 Jahre, ich habe mit ihm ja diverse Elie-Fee-Fälle auch begleitet und man hat gemerkt über die 2 Jahre, allein über die 2 Jahre, und ich habe ihn ja schon sehr positiv wahrgenommen, gut, du vielleicht schon im Erstgespräch auch, aber er war schon da auf einem sehr guten Weg und unfassbar, also, wie er sich weiterbildet, wie strukturiert er ist, absolut Hammer, ja.
Und auch einer, der es verstanden hat, wie wichtig es ist, Hilfe anzunehmen und auch mal nachzufragen. Ich meine, er ruft uns wirklich oft an, was jetzt gar nicht negativ ist, manchmal vielleicht unpassend, aber da kann er ja nichts für. Aber ihm ist es sehr wichtig, unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Ja, gestern habe ich eine halbe Stunde mit ihm gesprochen.
Ja, ja. Ist doch cool. Ja. So, also Ugo, deine Frage an Tobi.
Ja.
Was war der Wendepunkt in deinem unternehmerischen Leben und was hat deine Perspektive auf Erfolg grundlegend verändert? Coole Frage.
Wirklich coole Frage. Es war nicht mal zwingend was Unternehmerisches, was bei mir die Wende gebracht hat, sondern tatsächlich was Privates. Hatte ich mal anders drüber gesprochen, muss ich gar nicht tief drauf eingehen, aber im Endeffekt war ich privat fast gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, die ihm unternehmerisch gut hat, nämlich meine Immergrün-Filialen zu verkaufen. Und in dem Phase habe ich gemerkt, dass ich da falschen Zielen hinterhergelaufen bin, nämlich Geld, skalieren, maximal Erfolg heißt maximal Geld, sonst bist du nicht erfolgreich, nichts wert. Das war so meine Denke bis 2020, sage ich mal. Und durch die Vaterrolle und aber auch durch dich, muss ich sagen, hat sich dann einfach eine Kehrtwende ergeben, dass ich einfach auf die wichtigen Punkte dann im Unternehmertum, oder die ich dann gelernt habe. Authentizität, Leidenschaft, also diese Themen sind viel, viel wichtiger als Geld. Das hat quasi so, das war so der Wendepunkt. Das war aber, der Wendepunkt hat 2 Jahre gedauert halt, ne? Aber gut, das ist halt so, das musste ich dann erstmal verstehen über die Zeit. Du hattest ja auch deine Erfahrung mit Immergrün und hast auch gemerkt, dass deine Stärken woanders liegen und dieses Wahrnehmen, dass man eigentlich auf dem falschen Weg ist, so um die, vor Corona muss man sagen noch, aber war wirklich so der Wendepunkt. Und was war die zweite Entschuldigung?
Hast du schon, glaube ich, beantwortet damit, was die Perspektive auf Erfolg grundlegend verändert hat.
Ja, absolut, ja.
Also ich, ist krass, als ich die Frage gelesen habe, ich hätte die für dich, weil ich dich auch kenne, genauso beantwortet. Also das eine mit dem Persönlichen hatten wir auch in dieser Silvesterfolge, die wir gerade angesprochen haben, verlinke ich in den Shownotes, wenn ich dran denke.
Das macht Marc das.
Und da hattest du ja auch schon gesagt, dass für dich da, dass du sehr monetär getrieben warst und jetzt eigentlich eher deiner Leidenschaft folgst. Ja. Ich habe einen total coolen Satz heute erst im Podcast gehört, wieder eine Podcast-Folge, die mir die liebe Nicole geschickt hat. Und da ging es nämlich drum, dass gesagt wurde, wenn du etwas tust, was deine Leidenschaft ist, ist das Universum automatisch auf deiner Seite.
Ja.
Und zeigt dir schon den Weg. Was nicht heißt, dass es immer geradlinig ist, aber
das wird es niemals sein.
Wird es niemals sein, aber es zeigt dir den, in Anführungsstrichen, richtigen Weg. Und wie Kirst immer so schön sagt, Leben sagt, hat sich gelohnt.
Ja, und absolut, also muss ich 100% zustimmen. Die Leidenschaft hilft halt schon wirklich. Ich habe mit meiner Frau letzte Woche noch drüber gesprochen. Die Entwicklung, die ich gemacht habe in den letzten 2 bis 3 Jahren persönlich, hat sie gesagt, ist ihr auch extrem positiv aufgefallen bei mir. Vorher war ich halt falsch getrieben und immer gestresst und gehetzt. Und mittlerweile, wenn Arbeit dann nicht mehr als Stress empfunden wird, sondern irgendwie Freude macht, man hat auch nervige Themen mit Abarbeiten und so. Mhm. Aber wenn das Grundlegende positiv ist, ist ein absoluter Traum. Ja.
Ja. Wo du das gerade sagst, in diesem Podcast, den ich gehört habe, da wurde jemand interviewt, der sich dazu entschlossen hat, er war in einer guten Position im Angestelltenverhältnis und hat dann für sich entschlossen, ein Buch zu schreiben und seinen Job aufzugeben und alles auf dieses Buch zu setzen.
Volles Commitment.
Also ja, Erfolgsstory ist auch da, wurde direkt Bestseller und so.
Okay.
Hat auch einen geilen Titel, die 25 letzten Sommer, meine ich.
Mhm.
Da geht's halt auch drum, ne? Man ist an so, der ist irgendwie, als er die Entscheidung getroffen hat, war er 50 und hat gesagt, ich habe jetzt wahrscheinlich noch 25 Sommer, die ich cool verbringen kann.
Cool.
Wie möchte ich die verbringen?
Mhm.
Und das arbeitet der, wenn ich es richtig verstanden habe, so in diesem Buch auf. Aber was ich krass fand, was ihn dazu bewegt hat, das zu tun, war ein Gespräch mit seinem 14-jährigen Sohn.
Mhm.
Und der 14-jährige Sohn hat zu ihm gesagt, Papa, es ist krass, wie du dich so verändert hast. Also da war er noch im Job.
Mhm.
Du warst früher für mich immer der lustigste Papa und du bist gar nicht mehr so lustig.
Ja, oh,
boah, ich fand das so krass. Ich musste fast weinen, als ich das gehört habe. Weil meine Tochter sagt auch manchmal zu mir, und da hat sie dann in dem Moment auch recht, das war jetzt erst wieder irgendwie vor 3 oder 4 Tagen, Papa, du spielst nie mit mir. Also sie hat natürlich nicht damit recht, dass ich nie mit ihr spiele, aber für den Moment war ich wieder am Telefon. Und sie wollte halt Playmobil spielen mit mir. Und hat dann gesagt, und das tut ja so weh.
Unfassbar.
Dieses
ganz
zu hören.
Das habe ich mit meinem Sohn genauso. Ich habe auch oft telefoniert, wenn er daneben sitzt. Und er sagt dann wirklich, ich brauche die Aufmerksamkeit. Und dann denke ich in dem Moment, boah, das ist so falsch, was du da gerade machst. Deswegen habe ich mir angewöhnt, wenn ich die Zeit mit ihm habe, wirklich zu sagen, ich kann jetzt nicht. Und das ist dir vielleicht auch aufgefallen bei unseren Gesprächen, dass ich jetzt sage, auch du bist mit Ella.
Ja.
Ich melde mich, wenn sie weg ist, weil ich halt einfach weiß, wie weh das tun kann als Papa einfach. Ne? Und die Kleinen sind die wichtigsten in unserem Leben.
Absolut, definitiv. Aber dieses Gespräch mit diesem 14-Jährigen ging noch weiter, wo ich mir auch gedacht habe, mein Gott, wie krass reflektiert kann man mit 14, also wenn ich zurückdenke, wenn ich 14, also
das,
ich 14
das war. Das Thema machen wir nicht auch.
Nee, aber auf jeden Fall, ne? Also das war dieser Satz, so bla bla bla, nicht lustig. Und er erzählt dann so, dass er da auch total mit überfordert war und hat einfach nur gesagt, ja, das tut mir leid.
Ja,
und dann sagt der 14-jährige Sohn zu ihm, das musst dir nicht für mich leid tun, das sollte dir für dich leid tun.
Mit 14.
Mit 14, krass. Richtig krass.
Boah, die Antwort hätte ich mir 22 nicht mal geben können.
Hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht mal gegeben, doch jetzt vielleicht schon. Ja. Aber auf jeden Fall, und das hat dann dazu bewegt, dass er dieses Buch schreibt und seiner Leidenschaft folgt.
Cool.
Und hat ihm ja auch recht gegeben, weil er null monetäres Interesse hatte, hatte seine Familie hinter sich, was ja wichtig ist bei so einer
Entscheidung.
Entscheidung.
Ja.
Und auf jeden Fall, genau, der Leidenschaft folgen. Wichtiger als erstmal dem monetären Ziel hinterherrennen.
Und vor allem sich nicht die Bestätigung über Geld zu holen. Das ist das Falscheste, was man machen kann.
Ja. Generell die Bestätigung von außen zu holen.
Das ist auch
nicht immer.
Großes Thema mit meinem besten Freund. Ja.
Ja, ist bei mir aber auch so. Ich finde es auch geil, wenn mir Leute sagen, hey, Podcast-Folge ist geil.
Ja.
Oder hey, auf der Fuck-Up-Night, du warst da der beste Speaker. Natürlich finde ich das geil.
Das tut ja auch gut und ist ja völlig fein, dass das gut tut. Aber
handel ich aus dem Ego trotzdem aus. Ne? Ist ja ego-getrieben.
Ja.
Ist ja ego-getrieben. Es bringt mir ja null an sich. An sich bringt es mir ja null.
Ja, aber trotzdem tut's gut. Bestätigung vom Außen ist immer leichter als von innen. Aber von innen ist die Basis.
Es ist ja wichtiger, ne?
Viel, viel wichtiger.
Ich muss doch damit zufrieden sein, dass 100%. Das eine geile Rede war. War's?
Natürlich.
Mic drop.
Ja.
Aber auch ich ertappe mich da natürlich immer noch, dass ich das manchmal, natürlich hört man das gerne.
Ist auch gut so.
Ja.
Und du machst die Sachen ja auch super.
So, Christiane.
Christiane,
ui. Ja. Ex-Mitarbeiterin. Schöne Grüße an der Stelle.
Sehr schöne Grüße an der Stelle.
Was war die größte Herausforderung? Und Sie haben alle die Tendenz, 2 Fragen zu stellen in einer. Also was war die größte Herausforderung? Ist die erste.
Ja.
Und welche Art der Gründung würde dich am meisten reizen zu unterstützen?
Also die größte Herausforderung war die Entscheidung zu treffen, wie gerade bei der Frage auch schon, zu sagen, immer Gründen ist nicht das Richtige. Und ich mache hier einen Cut. Das war die schwerste Entscheidung in meinem Leben. Beruflich, muss man ganz klar sagen. Und die größte Herausforderung halt auch, weil ich nicht wusste, was kommt dann. Ich hatte natürlich das Glück, dass meine Frau gutes Geld verdient und ich mich darauf verlassen konnte, aber ist halt auch nicht immer so, war trotzdem eine schwere Entscheidung. Man möchte es ja trotzdem nicht, ne, für den Partner. Und das war halt das Thema. Und guck mal, ich kann mir keine 2 Fragen merken.
Welche Art der Gründung würde dich am meisten reizen zu unterstützen?
Ich mag Individualgründungen sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Also Franchising ist auch cool, vor allem weil da Quereinsteiger oft sehr erfolgreich sein können und aus dem Hamsterrad raus können. Aber die Form der Gründung zu unterstützen, ich hatte jetzt so zwei, drei, die wirklich richtig gut waren. Einmal das Therapiezentrum. Hm. Man muss sagen, das ist vielleicht so ein bisschen meiner Rolle als Hausmann und Vater geschuldet, dass ich halt auch viel im Bereich Feminismus zu tun habe. Ich freue mich immer, wenn ich tatsächlich weibliche Gründerinnen habe, weil ganz oft sind es halt die, die größere Hürden und größere Ängste haben als die Männer. Ich hatte jetzt gestern noch ein Gespräch mit der Kita-Leitung bei uns, also mit nicht ganz, also unter Stellvertretung, dass die auch gesagt haben, was kann man denn da machen? Und die hatten viel zu viel Angst, sich selbstständig zu machen. Und das habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, was da deine Erfahrung ist, dass das bei Frauen viel, viel mehr ausgeprägt ist als bei Männern. Mhm. Und dann sich mit einer eigenen Idee ohne Franchising voll zu committen, das fand ich richtig cool. Einmal oben die Katharina, Green Gold, die eröffnet jetzt übrigens. Ich weiß nicht, ob du das verfolgst.
Nee.
Mega, mega gut bei Instagram. Auftritt jetzt schon über 1500 Follower oder sowas, ohne aufzuhaben. Ne?
Ja,
und
cool.
Gibt da richtig Gas. Ja. Und halt auch die beiden vom Gesundheitsteam Stark und Vital. Also solche Sachen freuen mich total. Die finde ich immer spannend und das mag ich sehr gerne. Vor allem, weil man, wenn diese Hürde so groß ist, sich zu trauen, und wenn die gegangen wird mit uns, das macht mir am meisten Spaß. Einfach Leute da zu bestärken in ihrem Wunsch und ihrem Willen, das macht mir unheimlich Freude.
Ja, was total schön ist, es kommt ja immer jährlich raus, der KfW-Gründungsmonitor, der so dieses Gründungsgeschehen checkt. Und der neueste, der rausgekommen ist, ist dann logischerweise für 2023 das Gründungsgeschehen.
Ja.
Und es ist die höchste Frauenquote seit Aufzeichnung. 44%
so
oder
viel.
So. Also über 40% auf jeden Fall.
Also ist bei uns noch nicht so von der Quote, hätte ich gesagt, oder?
Nee, aber nimmt schon stetig zu. Und ich habe das auch schon ganz oft in diesem Podcast gesagt. Ich finde, Frauen sind oftmals angenehmer in der Beratung.
Viel.
Weil die ganz oft nicht diese Ego-Themen haben und dieses männliche, ich weiß sowieso alles, schreib mir doch einfach mal den Businessplan, wird schon irgendwie. Und dann stellt man irgendwie 5 Nachfragen und dann ist das Gegenüber gefühlt schon genervt.
Ja, ja, das ist.
Weil man immer dann in der Denke so drinne ist, ja, ist doch klar, dass das so ist und so weiter. Und Frauen hinterfragen auch mehr. Also, es ist vielleicht manchmal, würde man sagen, vielleicht auch ein Ticken anstrengender. Aber was total gut ist und was das total wichtig und richtig ist, einfach gewisse Dinge zu hinterfragen.
Ja.
Und die Geschäftsideen haben dadurch ganz oft mehr Substanz.
Ja, und was so mein Eindruck war, auch immer bei den ganzen weiblichen Gründerinnen, die sind froh, wenn sie schneller fertig sind mit ihrem Kredit. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Ja, ja.
Das ist total, also das klingt total bescheuert, aber es ist wirklich so, bei dem einen KfW-Programm kann man sagen 10 oder 5 Jahre und alle Frauen also 95% sagen, lieber 5 Jahre und schnell fertig sein, alle Männer, nee, so lange wie möglich.
Ja,
also man merkt schon einen sehr, sehr großen Unterschied in der Attitüde, sehr, sehr oft. Mhm. Also man kann es nicht pauschal sagen, aber ich sag mal 90-95% hat man schon als Schnittmenge und die arbeiten meistens besser und genauer zu, verlässlicher zu. Ich glaube, sie sind die besseren Gründer. Nicht zwingend, kann gut sein. Zumindest die ich jetzt begleitet habe, waren die weiblichen Parts oft der stärkere Part, auch bei einem Ehepaar. Oder die dann auch mehr überrascht haben. Und ja, genau, was du sagst, das Ego steht aber nicht nur bei der Gründung Männern sehr oft im Wege. Kriege ich sehr oft mit,
Ja, es gab mal, ich weiß gar nicht, ob das eine Statistik war oder ob das wieder mal im gefährlichen Halbwissen entsprungen ist.
Gefährliches Halbwissen ist völlig in Ordnung, ja.
Gab es mal, also zumindest bei gefährlichem Halbwissen gab es mal eine Untersuchung und da war es auf jeden Fall so genau das, was du auch gesagt hast, was die Laufzeiten angeht. Mhm. Frauen haben aber auch eine natürliche Deckelung nach oben, was Bereitschaft angeht, Darlehen aufzunehmen.
Ja, das stimmt, ja.
Also früher war es ganz oft 50.000 Euro Grenze, mittlerweile würde ich eher sagen, ist eher so die 100.000 Euro Grenze. Und alles, was dann drüber hinausgeht, ist nicht mehr in der Wohlfühlzone. Wobei Männer ja immer sagen, komm, ich will die 3 Millionen haben, kriegen wir denn, können wir nicht noch mehr und so.
Ja, das stimmt. Ja,
ist schon crazy. Gut, also Individualgründung sind es bei dir.
Ist das bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja. Also klar, also es ist einfach reizvoller, eine Individualgründung, weil da auch, es kommen irgendwann noch ganz oft zu Fragen, was war die skurrilste Gründung und so, weil da ganz oft auch so skurrile, im Positiven, skurrile Gründertypen sind. Ne? Wenn ich Andreas Lisken denke, da an Nordeifelquad und an die Ferienwohnung.
Bester Mann, ja.
Ja, kommt mit Sicherheit noch die Frage. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier bei dir dabei ist. Ich habe jetzt noch Fragen die mir gestellt wurden.
Ja.
Und ich würde das jetzt mal machen. Ich lege das jetzt einfach vielleicht mal so in die Mitte. Mhm. Und wir ziehen einfach und stellen uns gegenseitig diese Fragen. Wir beantworten entweder beide diese Fragen oder nur, also ich, gut, ich muss ja auf jeden Fall beantworten.
Wenn ich deine Schrift lesen kann?
Ja.
Soll ich sagen, von wem es ist?
Ja, klar.
Das hast du auch. Hardy Isken.
Ah, Grüße.
Wer ist das?
Hardy Isken, der macht eine Gründerveranstaltung, ich vergesse jedes Mal, ein Meetup. Mhm. Meetup in Kassel und in Frankfurt. Und ist selber auch Berater eher im Startup-Bereich, also eher cool. Im innovativen Bereich und hilft dabei bei Fördermittelakquirierung.
Und bei, oh, da müsste ich mal einen Kontakt herstellen tatsächlich.
Cooler gerne. Dude auf jeden Fall, ja. Schöne Grüße.
Brauche ich. Also, welches ist die attraktivste Branche im Franchise für die nächsten 10 Jahre?
Oh, ja, das ist immer eine gute Frage. Ich prinzipiell mag ich solche Fragen eigentlich gar nicht beantworten, weil es immer so individuell ist. Und genau, wie wir ja gerade gesagt haben, es geht ja eigentlich um die Leidenschaft.
Ja.
Und dann ist das ist ja wieder jetzt total werteorientiert oder monetär getrieben.
Ich hätte auch gesagt monetär getrieben.
Monetär getrieben. Von daher würde ich nach sowas eher nicht gehen, wenn ich mich jetzt selber dafür entscheiden müsste. Ich hatte total den krassen Moment. Das war mit dem Gründer, für mich war das auf jeden Fall, als du im Urlaub warst, habe ich mit ihm gesprochen. Mhm. Wo ich dir noch gesagt habe, total geil, der hat das total gefeiert, dass ich mit Cappy und mit Hip-Hop-Schild im Hintergrund im Erstgespräch sitze. Ja. Und, ist auch egal. Auf jeden Fall, mit irgendeinem habe ich gesprochen. Und, das war für eine Individualgründung sogar. Mhm. Und der hatte mich dann hinterher nur gefragt, ja, er ist noch nicht so genau sicher, ob er das und das machen möchte. Und er hätte ja auf meiner Internetseite gesehen, ich bin so lange im Franchising schon, ich kenne mich ja gut im Franchising aus, welches Franchise-System ich empfehlen würde.
Ja.
Und ich habe dann erst gedacht, ja, konzentriere dich doch erstmal auf das, was du jetzt dir ausgesucht hast, wird einen Grund dafür geben, warum du dir das ausgesucht hast. Und das beantwortet gleich so ein bisschen die Frage. Und da meint er, ja, aber kannst du nicht und können wir nicht mal einen separaten Termin machen? Ich so, ja, lass uns einen separaten Termin machen. Ist ja eigentlich auch jetzt nicht unsere Kernkompetenz in der Beratung.
Richtig. Werden wir aber oft, also ich werde es ja
auch gefragt. Klar, ist ja auch logisch, wenn man so lange in der Branche ist. Und dann wollte ihm was mit an die Hand geben und habe gesagt, pass mal auf, guck dir doch mal bis zu unserem Termin, guck dir mal Eli die Fee an und guck dir mal Homecare an.
Da hast du ja die Frage gerade beantwortet.
Genau, weil ich einfach sage, alles, was so im Betreuungsbereich ist, Seniorenbetreuungsbereich, ist einfach ein Riesenmarkt. Ja. Ist ja unstreitbar. Das ist ja auch, was eine Bank niemals in Frage stellt.
Ich glaube, die lesen das Marktkapitel gar nicht.
Dass der Markt dafür nicht da ist, weil denen das klar ist. Von daher, ob das jetzt die attraktivste Branche ist, wonach bemisst man das? Wäre aber meine Antwort jetzt erstmal, das ist auf jeden Fall eine Branche, wo ich sagen würde, jo, aber was ich jetzt noch sagen wollte, und ich habe mich dann, was ich ja eigentlich gar nicht mache, was auch überhaupt nicht meine Art ist, und ich weiß auch nicht, warum ich es gesagt habe, ich habe zu ihm gesagt, dass der Return on Invest total gut.
Was?
Ist ja ein Satz, den hörst du von mir ja fast wahrscheinlich
nie. Das habe ich gerade das erste Mal in meinem Leben gehört von dir, ja.
Und dann guckt er mich so an und meinte so, ja, das wäre für ihn gar nicht so wichtig. Das ist genauso, wie ich in der letzten Podcast-Folge von dir gehört habe. Ich möchte nicht den schnellsten Weg gehen, ich möchte den schönsten Weg gehen.
Genau, das ist das Thema.
Und da habe ich wieder gedacht, geil.
Richtig
da hat
geil.
Nicht nur, da hat einer meinen Podcast gehört. Der hat einen Satz mitgenommen, der auch von, ich glaube sogar von Lars Arment oder Curse, einen von beiden ist. Aber
ist ja immer bei den beiden bei dir, ja.
häufig zumindest. Häufig, ja. Und das fand ich total cool, dass der das so für... Aber ich habe auch so über mich dann drüber nachgedacht, warum habe ich das mit dem Return on Invest gefallen? Total unnötig eigentlich, weil ich habe ihm irgendwie so eingeschätzt, dass ihm das irgendwie wichtig ist.
Ja, wird ja der Grund gewesen sein, ja.
Also von daher, Hardy, Edi die Fee, Homecare, also alles, was so im Bereich Seniorenbetreuung ist, würde ich aber auch beispielsweise Katzentempel nehmen, weil vegan ist ja auch ein Dauerthema und Katzentempel hat ja auch viel mehr als jetzt vegan, hat ja auch was mit runterkommen, Wohlfühloase, ist ja mit den Katzen so.
Total eher auf innovativ
sich,
und spannend,
eher auf sich achten und so, also verbindet da ganz viel mit. Würdest du da irgendwas hinzufügen?
Nee, ich hatte auch Katzentempel tatsächlich im Kopf neben den beiden Systemen. Die betreue ich jetzt mit EDDFE und Homecare, weil die halt wirklich sehr zukunftsorientiert sind mit dem demografischen Wandel. Da ist ein extremer Engpass. So rein von den Marktbedingungen her hätte ich halt schon gesagt, diese Betreuungspflegebranche oder halt ein innovatives Konzept. Und da habe ich tatsächlich auch an Katzentempel gedacht, weil alle, mit denen ich drüber spreche, dass wir zum Beispiel Katzentempel auch betreuen, wie, was? Das klingt ja verrückt, aber cool. Gucken Sie jetzt an, boah, da muss ich ja mal hingehen und so. Ne? Also es ist ja wirklich, die sind ja auch gefühlt alle, also gefühlt, ich habe da nicht so ein, ist ja dein Part mehr, aber gefühlt sehr erfolgreich, sehr viele.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Haben klar interne auch andere Herausforderungen, hatte ich ja glaube ich schon mal gesagt, die haben weniger immer das Umsatzproblem, sondern es ist echt ein Problem, wenn ich da Quereinsteiger bin, jetzt gar nicht unbedingt nur in der Gastronomie, sondern generell im Unternehmerischen, ja. Was ja die meisten sind, ist das schon sehr herausfordernd, weil der Umsatz relativ schnell sehr hoch ist und da ist halt die Herausforderung, das, ich sage einfach mal, abzuarbeiten.
Ja, genau. Und dann
da schon
hat man mehr Mitarbeiterthemen und solche Sachen. Und
nicht ohne. Also ja. Ist da auf der Stelle auch sehr herausfordernd. Aber auch da auf der Seite muss man ja sagen, Franchise-Geber ist da extrem gut aufgestellt, auch sehr reflektierend, entwickelt sich und das Franchise-System auch immer weiter, jetzt auch mit einer eigenen Akademie, nennen sie es auch, wie sie Franchise-Nehmer früher schon unternehmerischen Herausforderungen näher bringen und so. Also machen das sehr, sehr gut da an der Stelle.
Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte neben dem ganzen Markt und den ganzen Themen. Die attraktivste Franchise ist eigentlich das, bei dem man sich am wohlsten fühlt, einen starken Partner an der Seite zu haben, weil man geht mit denen halt wirklich 10 Jahre und wie oft hat man irgendwelche Unzufriedenheiten, das kriegst du ja auch oft mit.
Ja.
Absolut sinnvoll, da auch sich vielleicht drauf zu schauen, wie jetzt zum Beispiel, ich nehme immer Ockern als Beispiel von Elie de Fee, weil ich glaube, authentischer als Ockern geht es nicht. Aufopfernder als Ockern geht es, glaube ich, fast nicht. Und das wäre für mich persönlich ja auch ein Gefühl, das ich brauche, um langfristig ein attraktives Franchise-System zu haben.
Ja.